Willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich spreche heute mit dem Professor Gunter Schnabel aus Leipzig. Wir machen einen Deep Dive in die Frage, was eigentlich mit unserem Geld nicht stimmt, woher das Problem mit der Inflation kommt und wo Bitcoin ansetzt, wo Bitcoin theoretisch helfen könnte. Incrementum ist eine bankenunabhängige Fondsgesellschaft. Die beiden Fondsmanager Marc Wallig und Ronald Stöferle sind Experten für Sound Money und die österreichische Schule der Nationalökonomie. Dazu haben sie auch mehrere Bücher geschrieben. In ihren Fonds suchen sie nach innovativen Wegen, mit Gold, Bitcoin und Krypto der Inflation zu entkommen. Coinfinity ist dein Partner für die langfristige Bitcoin-Strategie. Der erste Bitcoin-Broker Österreichs mit Sitz in Graz, erreichbar natürlich aus der ganzen Welt. Der Fokus liegt auf der Sicherheit und der Erfüllung individueller Bedürfnisse der Kundschaft. Der Service ist legendär. Coinfinity glaubt, dass Bitcoin die Wirtschaft und die Gesellschaft in den nächsten Jahren entscheidend verändern wird. Und ihre Mission ist es, Bitcoin möglichst verständlich und einfach zugänglich zu machen. Apriko Media ist der erste, einzige und auch der beste deutsche Bitcoin-Verlag. Brandaktuell im Programm ist die deutsche Erstausgabe von Layered Money von Nick Battier. Ein Buch, das ich an einem Tag verschlungen habe und das wirklich eine ganz neue und sehr spannende Perspektive auf Bitcoin und die Geschichte des Geldes wirft. Bei apriko.media kann man auch per Lightning bezahlen. Ich bin jetzt verbunden mit Professor Gunter Schnabel von der Universität Leipzig. Hallo, Herr Professor.
Guten Morgen, Herr Jelch.
Guten Morgen. Gunter Schnabel leitet seit 2006 den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig und leitet auch das Institut für Wirtschaftspolitik. Herr Professor, wir reden heute über Inflation, wir reden heute über Währungspolitik, über Bitcoin natürlich. Merken Sie im Alltag, dass die Dinge teurer werden?
Ja, ich merke auf jeden Fall im Alltag, dass die Dinge teurer werden. Also man beobachtet ja von Tag zu Tag, auch auf der Mikroebene, wie wir Wissenschaftler sagen, in den Geschäften, ob die Preise steigen oder nicht. Und auch ich zunehmend beobachte steigende Preise, nicht nur auf der Zapfsäule, sondern auch beispielsweise bei Dienstleistungen, bei Hotels, aber auch in Restaurants. Wir gehen jeden Mittwoch gehe ich mit meinen Kindern Sushi essen und ich glaube zu beobachten, dass jetzt fast wöchentlich die Rechnung höher ist.
Wöchentlich tatsächlich?
Zumindest gefühlt, ja.
Merken Sie auch, dass das im Alltag bei den Menschen, mit denen Sie sprechen, die jetzt nicht Wirtschaftsprofessoren sind, auch schon angekommen ist, ein Thema ist?
Ich glaube, dass das Thema inzwischen in der Gesellschaft angekommen ist. Ich habe mich ja schon lange mit Inflation befasst. Es war klar, dass die Inflation in frühen Phasen überwiegend auf den Vermögensmärkten sichtbar wurde. Die Aktienpreise sind gestiegen, die Immobilienpreise sind gestiegen. Die Immobilienpreisinflation war dann eigentlich schon die erste Stufe, wo diese Inflation bei den Menschen angekommen ist. Ich habe dann auch versucht, eine Diskussion über versteckte Inflation zu führen, also über die Frage, ob die Preise an den Ladenkassen nicht schon länger steigen, aber in der Inflationsstatistik einfach nicht ankommen. Auch da bin ich auf Interesse bei den Menschen gestoßen, aber jetzt ist es ja völlig klar, jetzt steigen die Preise spürbar an den Ladenkassen und auch in der Presse, in den Medien wird das Thema vermehrt aufgenommen und damit drängt sich es natürlich auch mehr dann in das Bewusstsein der Menschen.
Ist das jetzt so, wie oft noch propagiert wird, Ihrer Meinung nach ein vorübergehendes Phänomen oder wird das uns das doch noch einige Zeit begleiten? Und wenn es wieder vorbeigeht, wie sieht das dann aus? Fallen die Preise dann oder fangen sie nur an, langsamer zu steigen?
Ja, also Milton Friedman hat ja mal gesagt, dass Inflation auf die längere Frist immer und überall ein monetäres Phänomen ist. Und die Geldmenge, also das von den Zentralbanken emittierte Geld, das wächst ja schon lange. Und es war dann lange die Frage, wo der Inflationsdruck aufschlägt. Ich habe schon gesagt, zunächst war es in den Vermögensmärkten. Die Aktienpreise sind gestiegen, die Immobilienpreise sind gestiegen, die Goldpreise sind gestiegen, natürlich auch die Bitcoin-Preise sind gestiegen, aber jetzt kommt es halt auch vermehrt an den Ladenkassen an, was aus meiner Sicht, wenn man genau hinschaut, auch sehr klar mit den sehr expansiven Geldpolitiken in der vergangenen bzw. laufenden Krise verbunden werden kann. Und wir sehen noch nicht, dass die Zentralbanken gegensteuern, entschlossen, wenn sie dann mal entschlossen gegensteuern, dann werden wir natürlich auch nicht beobachten, dass die Inflationsraten drastisch und sofort fallen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess und wir werden dann wahrscheinlich beobachten, wenn es denn der Fall ist, dass die Geldpolitiken wirklich restriktiv sein werden, dass die Inflationsraten dann langsam zurückgehen werden.
Gut, das heißt, man kann das alles noch unter Kontrolle bekommen?
Ja, es ist nur eine Frage der Zeit. Also die Literatur sagt, dass geldpolitische Entscheidungen sich in einer Zeitspanne von 6 bis 12 Monaten auf die Inflationsraten auswirken. Also wir müssen davon ausgehen, dass selbst wenn wir die Geldpolitik heute straffen, die Inflationsraten durchaus weiter steigen könnten und dass das dann erst Stück für Stück wirksam wird, aber auf die mittlere Frist würden dann natürlich auch die Inflationsraten wieder zurückgehen.
Das ist ja an sich beruhigend. Sie haben einen sehr, sehr illustren Lebenslauf. Sie haben an den Universitäten in Tokio, in Stanford gearbeitet, auch in Leuven, Belgien und auch geforscht bei der Deutschen Bundesbank, Bank of Japan und sogar Federal Reserve Bank of New York, die wichtigste Teilbank quasi der Fed. In den Notenbanken sitzen ja keine Deppen, oder?
Sicherlich nicht. Also da sitzen sehr
beruhigend.
Leute mit beeindruckenden, teilweise auch wissenschaftlichen Karrieren. Also das sind sicherlich Leute, die die Prozesse sehr gut durchschauen können, obwohl wir in den letzten Jahren auch eine Diskussion haben, ob die Zentralbanken zunehmend politisiert werden, also keine Fachleute mehr an den Schlüsselstellen sitzen, sondern zum Teil auch Politiker.
Sind die negativen Auswirkungen der lockeren Geldpolitik den Notenbankern bewusst? Werden die einfach in Kauf genommen?
Naja, also grundsätzlich gilt, und ich glaube, das werden auch wenige in Zweifel stellen, dass expansive Geldpolitik immer negative Wachstums- und Verteilungseffekte haben. Inflation stört die Informationsfunktion von Preisen. Ist es nicht mehr ganz klar, wie die optimale Allokation von Gütern und Ressourcen in unserer Volkswirtschaft ist. Damit kommt es zu Verzerrungen und das lähmt das Wachstum. Und gleichzeitig wissen wir auch, insbesondere natürlich auch aus Hochinflationsphasen in der Vergangenheit, dass lockere Geldpolitiken sehr einschneidende Verteilungswirkungen haben. Zum Beispiel dadurch, dass die Vermögenspreise steigen, werden vermögende Menschen zumindest auf dem Papier noch sehr viel reicher, während die Inflation an den Ladenkassen natürlich die Kaufkraft von Menschen schwächt, die ihr ganzes Budget dafür aufwenden, den täglichen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ja, und das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Bei der Vermögenspreisinflation, wie wir sie bisher so hatten, konnten wir immer noch sagen, naja, die reichen Menschen wären reicher, aber die, die nichts haben, sind nicht betroffen. Aber jetzt endlich haben wir ja auch diese Konsumentenpreisinflation, die jetzt insbesondere Menschen mit geringem Einkommen hart trifft.
Sie sagen endlich nicht, weil das gut ist, sondern endlich, damit vielleicht mehr Leute verstehen, was da passiert.
So ist es, ja, weil die Verteilungseffekte, die negativen und die negativen Wachstumseffekte, die haben wir schon sehr viel länger. Die haben sich zunächst über die Finanzmärkte, über die Vermögenspreise übertragen. Jetzt übertragen sie sich über beide Kanäle, über die Vermögenspreise und über die Preise von Gütern und Dienstleistungen.
Aber trotzdem ist es so, dass meistens Ökonomen oder Politiker, für die sich laut beschweren über die unfaire Vermögensverteilung, auch die sind, die immer für lockere Geldpolitik sind und immer für mehr Schulden sind.
Ja, das ist ein spannendes Thema für mich. Die gibt es wirklich, da haben Sie recht, ich beobachte das auch. Das sind zum Teil sehr einflussreiche Ökonomen. Das sind oft auch Ökonomen, die im politischen Spektrum so ein bisschen links stehen. Und ich sehe da ganz klar ein Widerspruch, weil wenn expansive Geldpolitik zu Vermögenspreisinflation führt und zu negativen Wachstumseffekten führt, und ich glaube, seit langem zu erkennen, dass die negativen Wachstumseffekte der Geldpolitik insbesondere bei der Lohnpolitik sichtbar wurden, dass insbesondere in Deutschland, aber auch in Japan und in anderen europäischen Ländern die Lohnpolitik aufgrund der negativen Wachstumseffekte sehr restriktiv war. Die Lohnerhöhungen waren lang nicht mehr so hoch wie in den 80er und 90er Jahren. Zum Teil waren sie preisbereinigt auch negativ. Ja. Andererseits, und deswegen müssten eigentlich Ökonomen gegen diese sehr expansive Geldpolitik sein. Andererseits wünschen sich natürlich viele Politiker und auch viele Ökonomen, die einen großzügigen Sozialstaat wollen, natürlich auch die entsprechende verlässliche Finanzierung. Und da müssen wir uns im Klaren sein, dass die sehr großzügigen Sozialstaaten hier insbesondere in Europa nur noch deshalb finanzierbar sind wahrscheinlich, weil die Zentralbanken im großen Umfang Staatsanleihen kaufen. Und das ist wahrscheinlich auch der Widerspruch. Man wünscht sich natürlich, dass die Finanzierung der Sozialstaaten gesichert ist, aber andererseits nimmt man dann auch in Kauf, dass die Zentralbanken im großen Umfang Staatsanleihen kaufen und dann über Vermögenspreisinflation die Reichen immer reicher werden, wie man dann salopp sagt, und die Löhne von weniger privilegierten Bevölkerungsschichten dann unter Druck kommen.
Man sieht es heute in den Medien und es ist eigentlich herzzerreißend. Nicht? Auf der einen Seite hast du Jeff Bezos und Elon Musk, die irgendwie pro Tag um 5 Milliarden reicher werden. Und auf der anderen Seite reden wir jetzt politisch darüber, dass die Menschen sich das Heiz nicht mehr leisten können, dass man sie unterstützen muss. Teuerungsausgleich, Preisbremse, wie auch immer man das nennen will. Also das ist ein neues Phänomen. Und zeigt, glaube ich, diese Diskrepanz in der Geldpolitik sehr gut. Sie haben aber auch gesagt, selbst wenn wir jetzt heute die Zügel anziehen würden, es würde sich erst in einem Jahr auswirken. Die Politik, Sie haben Japan auch erwähnt, kann die Politik wirklich gezielt gegensteuern, indem sie sagt, hier werden die Preise eingefroren, da werden die Preise eingefroren. Preiskontrollen sind ja jetzt auch plötzlich ein Thema. Ist das ökonomisch sinnvoll?
Ja, Preiskontrollen sind gleich politisch sinnvoll auf die kurze Frist. Also einerseits versucht man natürlich, die überbordenden Staatsausgaben mit Hilfe der Zentralbank zu finanzieren. Das führt dann zu Inflation. Und dann könnte ich jetzt natürlich argumentieren, das ist schlecht. Man müsste dem natürlich vorbeugen oder man müsste die Inflation dadurch eindämmen, dass die Geldpolitiken restriktiver werden. Aber Sie können es auch aus politischer Sicht anders sehen. Sie können sagen, die Inflation steigt aus anderen Gründen, zum Beispiel weil die Energiepreise steigen und die Energiepreise sind mit den Geldpolitiken in keinster Weise verbunden. Auch solche Argumentationslinien finden sich jetzt. Und gleichzeitig hätte ich als Politiker jetzt die Lösung parat. Ja, ich komme mit Preiskontrollen. Ja, und dann kann ich mich eigentlich wieder vor dem Wähler profilieren. Ich kann als jemand dastehen, der schwache Bevölkerungsgruppen schützt, zum Beispiel mit der Hilfe von Preiskontrollen. Aber ist ganz klar, wenn ich jetzt Preiskontrollen einführe, also zum Beispiel die Preise für Benzin deutlich zu niedrig halte, dann steigt natürlich auch die Nachfrage und das Angebot geht zurück. Dann kommt es zu Warteschlangen oder zu einer Unterversorgung, außer ich subventioniere dann die Anbieter von Rohölprodukten, von Benzin und von Heizöl und Ähnlichem und dann dreht sich die Schraube eins weiter. Der Staat hat zusätzlichen Finanzierungsbedarf, der wird dann wieder über die Zentralbank gedeckt und dann kommt neuer Inflationsdruck dazu. Also ich glaube, das hat noch nie funktioniert, an den Symptomen rumzudoktern. Wenn Inflationsdruck entsteht, dann hat das was mit der Geldpolitik zu tun. Und wenn ich die nicht anfasse, dann werde ich das Problem nicht lösen. Dann kann ich nur kurzfristige Lösungen anbieten, die mich mittel- bis langfristig in eine noch größere wirtschaftspolitische Bredouille bringen.
Wahrscheinlich haben Sie jetzt eh schon erklärt, warum es Politiker und Ökonomen gibt, die einerseits für lockeres Geld sind und sich dann über die ungleiche Vermögensverteilung beschweren, weil ihnen das die Möglichkeit gibt, überall tätig zu werden. Also
richtig.
Steuern, Umverteilung, Preisbremsen und dann, wenn das Geld ausgeht, nochmal lockeres Geld verlangen. Und das dreht sich dann endlos weiter, was Sie gesagt haben. Die Schraube, ja, die Interventionsspirale.
Richtig, absolut. Von Mises würde sagen, ein österreichischer Ökonom, eine Interventionsspirale und die dreht sich immer weiter. und das Problem bleibt ungelöst.
Aber warum spielen denn die Notenbanken damit? Die sind ja offiziell unabhängig. Die sollten ja eigentlich auf andere Dinge achten als auf die Wünsche der Politiker und Politikerinnen.
Ja, das ist eine zentrale Frage. Sind die Zentralbanken noch unabhängig? Ne? Und also ich nehme immer das Beispiel von dem japanischen Ministerpräsident Abe. Der kam 2013 in die zweite Amtszeit und mit seiner zweiten Amtszeit hat er ein neues wirtschaftspolitisches Konzept mitgebracht, die sogenannten Abenomics. Und die hatten drei Pfeile. Der erste Pfeil war Strukturreformen. Der zweite Pfeil war mehr Staatsausgaben. Und der dritte Pfeil war eine expansive Geldpolitik, was implizit heißt, dass die Zentralbank die zusätzlichen Staatsausgaben finanziert. Ja. Und trotzdem ist die japanische Zentralbank unabhängig auf dem Papier. Aber Abe tritt an als neuer Ministerpräsident. Er bringt sogar seinen eigenen Zentralbankpräsidenten mit, Kuroda. Und er kündigt schon an, was die Zentralbank machen wird. Und dann ist aus meiner Sicht die Zentralbankunabhängigkeit passé. Ja, ist ganz klar, dass die Zentralbank mit ihren geldpolitischen Entscheidungen die Entscheidungen der Regierungen unterstützt. Und damit haben wir keine de facto Zentralbankunabhängigkeit mehr, obwohl sie auf dem Papier steht. Und jetzt können wir für unterschiedliche Zentralbanken diskutieren. Es ist ja immer so, dass die wichtigen Entscheidungsträger in den Zentralbanken politisch bestimmt werden. Irgendwer muss sie ja bestimmen. Also wenn nicht die demokratisch legitimierten Politiker. Aber dann ist immer auch so ein Graubereich, wo wir in Frage stellen können, ob die Zentralbanker jetzt wirklich noch entsprechend ihrem Mandat handeln, hier im Euroraum Preisstabilität, oder ob sie vielleicht auch schon politischen Notwendigkeiten folgen. Was hier im Euroraum ja auch sehr kontrovers diskutiert wird, ist die monetäre Staatsfinanzierung der Staatsausgaben hochverschuldeter Euro-Staaten durch den umfangreichen Ankauf von Staatsanleihen.
Findet Staatsfinanzierung statt im Euroraum?
Tja, das ist eine Frage. Also wenn ich jetzt einfach auf dem Umfang der Staatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank blicke, dann sehe ich, dass der immens ist. Also es wird gesagt, dass 2021 fast alle neu emittierten Staatsanleihen von der Europäischen Zentralbank aufgekauft wurden. Es wurde mal eine Schwelle definiert, dass die EZB nicht mehr als 30% der Staatsanleihen einzelner Länder halten sollte. Das wurde dann auch als sozusagen Grenzwert zur monetären Staatsverschuldung verstanden. Wenn ich das richtig überblicke, sind jetzt viele Euro-Staaten da drüber. Aber ich kann auch die Aussage von Mario Draghi auf dem Höhepunkt der europäischen Finanz- und Schuldenkrise im Jahr 2012, whatever it takes, also die EZB wird alles tun, um ein Zusammenbrechen oder Auseinanderbrechen der Währungsunion zu verhindern, kann ich auch schon verstehen als ein Aussetzen des Verbots der monetären Staatsfinanzierung, weil Mario Draghi damals ganz klar signalisiert hat, naja, wenn die Zinsen oder die Risikoprämien auf die Staatsanleihen südeuropäischer Euro-Staaten so stark ansteigen, dann bin ich gezwungen, diese Staatsanleihen zu kaufen. Und damit könnte ich auch sagen, naja, seit Mario Draghi, seit whatever it takes, ist die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank mit diesem engen Fokus auf das Mandat der Preisstabilität eigentlich passé. Ja, aber das muss man diskutieren, das wird jeder sicherlich anders sehen.
Vollkommen abgesehen davon, dass er heute italienischer Regierungschef ist und direkt davon profitiert.
So ist es.
Gut, das ist eine Haarspalterei auch ein bisschen, wird ja darüber gestritten, ist es jetzt Staatsfinanzierung, Staatsfinanzierung nicht, aber was könnte man denn oder was vielleicht auch, was würden Sie denn anders machen, weil wenn dann da die Krise kommt, wenn die große Finanzkrise kommt, die Euro-Krise und die Corona-Krise, wenn ich dann an den Hebeln sitzen würde und ich habe die Wahl zwischen Kollaps und Gelddrucken, dann würde ich wahrscheinlich auch Geld drucken. Nur gleichzeitig sehe ich auch mit dieser Begründung lässt sich dann alles begründen. Ja, wenn ich sage, okay, wenn ich das nicht tue, dann brechen wir zusammen. Naja, dann brauche ich gar keine Regeln mehr.
Richtig. Und vor allem, was ich kritisieren würde, also wenn klar ist, ja, dass die Zentralbanken im Falle großer Finanzkrisen intervenieren müssen in die Finanzmärkte und die Finanzmärkte stabilisieren werden, dann ist das natürlich auch ein Anreiz für alle Akteure in den Finanzmärkten ins Casino zu gehen und zu spekulieren. Ja, und vielleicht ist es auch ein Anreiz, wenn man weiß, dass die Zentralbanken in der Krise intervenieren und die Finanzmärkte stabilisieren. Vielleicht ist es dann auch ein Anreiz dazu, im Boom, wenn alles gut läuft, wenn alle auf den Finanzmärkten gut verdienen, wenn der Boom auf den Finanzmärkten das Wachstum beschleunigt, die Steuereinnahmen inflationiert und damit auch die Ausgabenspielräume der Regierungen erhöht, dann wird natürlich auch niemand gegensteuern wollen. Ja, und damit begünstigt man die Übertreibungen, die dann in die Finanzkrise führen. Und das ist ja im Wesentlichen, ich nenne das eine Welle von wandernden Blasen. Zu expansive Geldpolitik, zu niedrige Zinsen begünstigen Spekulation. Die Spekulation endet dann irgendwann in der Finanzkrise. Und wenn die Finanzkrise kommt, dann greifen die Zentralbanken wieder ein mit billigem Geld, stabilisieren die Finanzmärkte. Und das ist dann der Nährboden für die nächsten Übertreibungen und eigentlich schon für die nächste Krise. Und dass das nicht nachhaltig ist und dass dieser Prozess irgendwann, auch wenn er jetzt schon lange geht, ein Ende finden muss, ist eigentlich auch klar aus meiner Sicht.
Sind die Zentralbanken also Mitschuld an der ungleichen Vermögensverteilung?
Auf jeden Fall. Ja, also schon ich habe als Student gelernt, expansive Geldpolitik führt zu ungerechten Verteilungseffekten. Damals natürlich noch mit Fokus auf die Konsumentenpreisinflation. Seit den 90er Jahren, das haben wir gesehen, haben die zunehmend expansiven Geldpolitiken zunehmend zur Vermögenspreisinflation geführt. Und das hat sicherlich die Vermögensungleichheit erhöht, aus meiner Sicht aber auch die Einkommensungleichheit.
Sind die Zentralbanken mitschuld an den Finanzkrisen selbst?
Ich würde sagen ja, weil sie in den Boomphasen nicht gegengesteuert haben und die Zeichen wachsender Übertreibungen und wachsender Instabilitäten nicht ernst genommen haben. Ja, das ist ja im Wesentlichen von Alan Greenspan in den Vereinigten Staaten initiiert, der sogenannte Jackson-Hole-Konsensus, wo Greenspan argumentiert hat, wenn die Preise auf den Finanzmärkten steil ansteigen, dann könnte das eine Blase sein. Wir wissen es aber nicht. Und weil wir es nicht wissen, haben wir auch nicht das Mandat, gegenzusteuern. Im Gegenteil dazu oder im Gegensatz dazu, wenn die Blasen geplatzt sind und wenn es zu großen Finanzkrisen gekommen ist, zum Beispiel nach dem Platzen der sogenannten Dotcom-Blase 2000, aber natürlich auch mit Ausbruch des US-Hypothekenmarktbooms, dann war es für Greenspan oder für die folgenden Zentralbanker klar, dass sie gegen die Finanzkrise intervenieren müssen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz klares asymmetrisches Verhalten. Und man hat nicht nur dann gegen die Krisen mit sehr viel billigem Geld, Zinssenkungen und Ankaufen von Vermögenswerten interveniert. Man hat auch noch gesagt, wir dürfen die Zinsen nicht schnell anheben und wir dürfen die Geldpolitik nach der Krise nicht stark straffen, weil dann gefährden wir den schwachen Aufschwung. Und mit so einer asymmetrischen Politik haben sie dann über die Zeit hinweg das Zinsniveau immer weiter abgesenkt. Irgendwann hängen wir jetzt an dieser Nulllinie rum, aber da hört es auch nicht auf mit der Asymmetrie. Dann kauft man halt immer mehr Vermögenswerte, immer mehr Staatsanleihen, aber auch Unternehmensanleihen. In Japan werden sogar Aktien gekauft, Asset-Backed Securities in den Vereinigten Staaten. Und dann könnte ich natürlich auch die Frage stellen, wie endet das? Ist der Prozess dann?
Das wäre meine Frage gewesen. Was ist Ihre Vermutung?
Wenn die Zentralbanken alles aufgekauft haben, dann haben wir wahrscheinlich auch unsere Wirtschaftsform geändert, unser Wirtschaftssystem verändert. dann haben wir uns eben von der Marktwirtschaft hin zu einer Planwirtschaft bewegt, wo eben dem Staat alles gehört. Jetzt mal provokativ.
Ja, aber das ist sozusagen, das ist der Kurs, den wir eingeschlagen haben. Das ist die Gefahr, wenn wir auf diesem Kurs bleiben. Aber wie kommen wir von diesem Kurs runter? Weil Sie haben gesagt, Japan kauft jetzt schon Aktien, die kaufen über ETFs den ganzen Aktienmarkt. Das ist ja eigentlich komplett absurd. Wozu? Aber gleichzeitig, es war auch schon mal komplett absurd zu sagen, sie kaufen Staatsanleihen. Heute ist das das Normalste auf der Welt. Also es wird auch darüber geredet, dass das bei der Fed, ich glaube, Yellen hat es, glaube ich, nicht ausgeschlossen, dass sie mal Aktien kaufen werden. Also am Ende gehören dann den Notenbanken die Schulden der Staaten und die Unternehmen. Und es ist ja noch dazu, weil Sie sagen, Planwirtschaft, wir haben über die Unabhängigkeit der Notenbank geredet, weil rein juristisch sind das ja gar nicht die Staaten, sondern so in internationalen Abkommen verankerte supranationale Entitäten eigentlich, denen das dann gehört.
Das will ich jetzt eigentlich nicht sagen. Also ich glaube, die Zentralbank gehört dem Staat. Ja, also bei der Europäischen Zentralbank ist es natürlich ein bisschen komplexer, aber ich glaube, die...
Ja. In Österreich ist es so. In Österreich ist es tatsächlich so. Wie ist es in Deutschland? Ist die Bundesbank Eigentum des deutschen Staates?
Ich würde sagen, ja. Also zum Beispiel, man redet ja auch immer drüber, was passiert, wenn die... Zentralbanken aufgrund von Bewertungsverlusten jetzt ein negatives Eigenkapital haben und dann ist eigentlich klar, dass der Staat rekapitalisieren muss und es ist auch in Deutschland so, dass die Gewinne der Bundesbank an die Bundesregierung abgeführt werden. Ja, und das ist eigentlich ein klares Zeichen dafür, dass die Zentralbank Teil des Staates ist und die Regierung benennt ja auch die Entscheidungsträger in den Zentralbanken.
Aber es gibt ja quasi, there is no free lunch. Ja, das hat ja alles Effekte, die wir jetzt schon angesprochen haben. Ultimativ, diese Geldpolitik führt dazu, dass die Notenbanken ihr zentrales Produkt eigentlich kaputt machen und das ist das Geld, das sie herausgeben. Was ist da zu befürchten? Weil ich möchte es nicht, also wir können auch über Hyperinflation sprechen. In der Türkei, in Libanon und in Venezuela ist das alltägliches Thema. Droht uns so etwas? Ist das möglich?
Naja, zunächst droht uns natürlich ein deutlicher Anstieg der Inflationsraten und die Vermögenspreisinflation, die wir hatten jetzt in den letzten Jahrzehnten, die hat ja auch sehr stark destabilisierend gewirkt. Ja, dadurch, dass auf extreme Boomphasen auf den Finanzmärkten dann starke Krisen gefolgt sind, die man wieder mit extremen Mitteln eindämmen musste. Auch die Immobilienpreisinflation hat aus meiner Sicht jetzt schon sehr starke soziale Folgen, weil die junge Generation sich keine Immobilien mehr leisten kann. Also auch da wird ein ganz klarer Keil in die Gesellschaften getrieben, in die Bevölkerungsgruppen, die Immobilien haben und die Bevölkerungsgruppen, die nie mehr Immobilien erreichen werden. Und damit ist auch der Traum von sozialen Ausstieg passé. Ja, also sozialer Aufstieg passiert immer über Vermögensbildung. Und so wie ich das jetzt passiv in den 50er oder 60er, 70er Jahren bei meinen Eltern miterlebt habe, dass die als Teil der unteren Mittelschicht hart gearbeitet haben und dann Vermögen gebildet haben, das ist heute ja alles nicht mehr möglich. Ja, und damit bewegen wir uns schon grundsätzlich in so eine Art Staatskapitalismus, vielleicht auch Planwirtschaft. Und wir brauchen natürlich dann auch eine gesellschaftliche Diskussion, ob wir das wollen oder eben nicht.
Aber es ist ja auch dumm. Das kommt ja noch dazu. Also es ist ja einfach ökonomisch nicht sinnvoll, Staatskapitalismus und Planwirtschaft. Es hemmt also ja eher das Wachstum.
Also ich glaube, man muss zwischen der kurzen und der langen Frist unterscheiden. Ja, also wenn wir das nicht wollen, wenn wir wieder zurück zu marktwirtschaftlichen Prinzipien wollen, wie die zum Beispiel Erhard hier in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg umgesetzt haben, da müssen wir erstmal den Leuten klar machen, warum wir das wollen und brauchen harte Reformen. Also England unter Margaret Thatcher ist sicherlich auch so ein Beispiel. Ja. Und die sind nicht beliebt, weil es viele Verlierer geben wird. Ja. Und diese potenziellen Verlierer werden sich den Reformen auch vor oder hinter den Kulissen widersetzen. Ja. Und ich glaube auch, Man findet dazu Evidenz in der Theorie, aber man kann es auch täglich beobachten. Ich glaube, dass die Politiker nicht sehr reformaffin sind. Und dann kann es natürlich rational sein, für die Politiker das Problem kurzfristig dadurch zu lösen, dass man das Problem jetzt mit viel billigem Geld zudeckt und alle weiteren Probleme wieder 4 Jahre weiter in die nächste Legislaturperiode schiebt. Und viele Menschen, ich beobachte das auch in meinem Umfeld, die sagen sich persönlich auch, naja, mir geht es eigentlich ganz gut, so viel kann ich gar nicht verlieren. Also mir ist es lieber, dass es so weitergeht, als wenn jetzt der große Krach käme und dann erstmal alles sich neu sortieren müsste, viele ihr Leben neu ordnen müssten, sich neu orientieren müssen und natürlich auch viele, die bisher nicht angepackt haben, anpacken müssten.
Ein richtiger Krach ist ja auch immer ein enormes politisches Risiko. Man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Und ich verstehe natürlich jeden, der das verhindern möchte, sowohl persönlich als auch politisch. Bevor wir jetzt zu den Alternativen kommen, würde ich Sie gerne noch fragen, weil wir auch über die Frage geredet haben, ja, Japan und so weiter. Warum ist denn die Inflation noch nicht früher eskaliert? Und kann es damit zu tun haben, dass das Leben in vielen Bereichen dank der Computer und der Technologie tatsächlich günstiger wird im Alltag? Wir unterhalten uns jetzt übers Internet. Ich bringe mal das Beispiel, wenn ich das hier hätte machen wollen vor 20 Jahren, hätte ich irgendwie einen Fernsehsender aufbauen müssen und dann auch noch eine Lizenz ziehen, hätte mich Millionen gekostet. Und jetzt machen wir das für ein relativ kleines Budget. Und diese technologische Deflation, die ja sehr positiv ist, ist die groß genug, um entgegenzuwirken im Alltag? Ist das vielleicht der Grund auch, dass die Asset Price Inflation so stark steigt, während wir im Alltag tatsächlich das jetzt noch nicht so stark gesehen haben?
Also es sind zwei Fragen. Erstens, warum kam die Inflation nicht früher? Und zweitens, wie wirken die großen Produktivitätsgewinne, die uns die Digitalisierung bietet? Ja? Mhm. Und also die erste Frage, warum ist die Inflation nicht früher gekommen? Japan ist da eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Also Inflation hin oder her. Ja, also es ist eigentlich egal, wenn wir 5% Inflation haben, wenn auch die Löhne um 5% steigen. Ja, also dann bleibt unsere Kaufkraft gleich. Und das Problem ist erst dann, wenn die Inflation bei 5% liegt und die Löhne nur um 2% steigen. Dann haben wir einen realen Kaufkraftverlust von 3% und gleichzeitig kann die Inflation stabil sein, ja, 0%, wenn die Löhne um 2% fallen, dann geht es mir trotzdem schlechter, ja, und das ist im Wesentlichen das japanische Modell, das wir seit 98 beobachten. Die Regierung hat es gut geschafft, die Inflation niedrig zu halten, zum Beispiel dadurch, dass man die Zinsen gesenkt hat immer weiter, die Finanzierungskosten der Unternehmen sind gesunken, gleichzeitig hat man die Gewerkschaften gedrängt, keine hohen Lohnabschlüsse zu machen, weil die wirtschaftliche Entwicklung anhaltend schwach ist. Dann hat die Bank von Japan, die Regierung hat ihnen großzügig unter die Arme gegriffen finanziell. Man konnte die Mittel dann nutzen, viele Güter zu subventionieren und so die Inflation einzudämmen. Ja, gleichzeitig hat man aber die Wirtschaft zombifiziert. Also die Wirtschaft ist faul geworden aufgrund der Subventionen, aufgrund der geringen Finanzierungskosten, aufgrund der wenig ambitionierten Lohnforderungen der Arbeiter sind die halt faul geworden. Die wurden zombifiziert, wie man immer sagt. Das sind lebende Tote. Die können nur überleben, weil die Zinsen niedrig sind, weil Subventionen von der Regierung kommen und weil die Gewerkschaften aufgrund von Angst vor Arbeitslosigkeit geringe Lohnforderungen stellen. Und gleichzeitig, um den Lebensunterhalt zu halten, müssen immer mehr Arbeitnehmer jetzt hier zu schlechten Bedingungen in den Arbeitsmarkt eintreten. Ja, und dann ist das Ergebnis dieser versteckten Inflation ist halt ein realer Einkommensverlust der Menschen in Japan. Im Durchschnitt sinkt das Lohnniveau seit 98, sagen wir mal, um jedes Jahr um 0,5 Prozentpunkt. Und die hohen Ersparnisse, die Japaner haben, werden auch nicht mehr verzinst. Die sind auch real, also preisbereinigt negativ verzinst. Und damit ist die Inflation war versteckt, die ist nie aufgeschlagen, aber trotzdem sinkt das Wohlstandsniveau immer, immer weiter ab. Ja, und wenn die realen Löhne sinken, die preisbereinigten Löhne sinken, dann drängen die Leute natürlich alle in Läden, wo es billig ist. Die kaufen keine teuren Güter mehr, die kaufen billige Güter und dann verlagert sich auch die ganze Konsumstruktur hin zu Gütern, die billig sind mit geringen Preissteigerungsraten und dann wird der Wohlstandsverlust der Gesellschaft in geringen Inflationsraten gemessen. Ja. Und das heißt aber nicht, dass die Kaufkraft stabil ist, die Kaufkraft fällt. Also der Wohlstand geht aufgrund dieser anhaltend expansiven Geldpolitik oder ich könnte es auch anders sagen, aufgrund der graduellen Transformation der japanischen Marktwirtschaft in eine staatsgesteuerte Planwirtschaft verfällt eben der Wohlstand. Ja? Nur die Japaner sind geduldig und die nehmen das hin. Shoganai, würde ich dann sagen, kann man nichts machen. Ja.
Okay, und, ja, das könnte von den Österreichern auch kommen, ja. Also von den heutigen, nicht von den historischen oder von den Ökonomen. Aber und die technologische Deflation?
Ja, die technologische Deflation ist sicherlich da. Also es gibt Güter, wo der technische Fortschritt sicherlich dazu geführt hat, dass die Preise gefallen sind. Die Güter, die sind ja auch im Warenkorb dann enthalten, mit dem wir die Preise im Euroraum messen oder auch in anderen Ländern messen und die Preise für Lebensmittel zum Beispiel sind schon länger stark gestiegen, aber der Preisanstieg bei den Lebensmitteln, der wurde dann durch sinkende Preise von technologieintensiven Gütern wie Autos oder Elektrogeräte und ähnliches kompensiert. Das ist sicherlich so. Aber die Frage ist ja, wie sind die gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsgewinne? Also ich habe einerseits, wie Sie richtig beschreiben, in einigen Segmenten der Volkswirtschaft aufgrund der Digitalisierung habe ich deutliches Potenzial für Produktivitätsgewinne, die auch genutzt werden. Ja, auch im Dienstleistungssektor kann man das beobachten. Ich brauche vielleicht irgendwann gar keine Kassen mehr in den Supermärkten. Die Leute laufen raus und dann wird automatisch abgerechnet. Das ist durchaus denkbar. Das wäre natürlich ein deutlicher Produktivitätsgewinn im Einzelhandel. Aber auf der anderen Seite steht halt die Zombifizierung großer Teile der Volkswirtschaft. Und dann habe ich zwei entgegengesetzte Trends. Und was jetzt stärker durchschlägt, ist aus meiner Sicht, wir Volkswirte sagen, eine empirische Frage. Wir müssen dann messen, wie die gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsgewinne sind. Und die sind immer weiter abgesunken, zusammen mit den Zinsen, die die Zentralbanken gesetzt haben. Und jetzt in der letzten Krise dürfen sie auch negativ sein.
Ist unser Geldsystem, ist unser Wirtschaftssystem, so wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, ist es kaputt?
Tja, das ist immer die Frage, welchen Benchmark, also welches Raster Sie anlegen, um das zu messen. Also ich bin ja ein ordoliberaler Ökonom, also ich glaube an die soziale Marktwirtschaft, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland mit der Hilfe von dem geistigen Gedankengut von Walter Eucken und mit der politischen Unterstützung von Ludwig Erhard, der hat es umgesetzt, dann auf den Weg gebracht haben. Und Eucken hat gesagt, eine Marktwirtschaft, die hat 7 konstituierende Prinzipien, die alle zusammen erfüllt werden müssen, unter anderem Preisstabilität und Wettbewerb und Privateigentum, ja, und Haftungsprinzip. Und wenn ich mich heute so umschaue, dann würde ich sagen, viele dieser Grundprinzipien, insbesondere das Haftungsprinzip, aber natürlich auch die Preisstabilität und die offenen Märkte, wo der Wettbewerb noch gleich ist für alle Akteure, die sind schon lange außer Kraft gesetzt. Und deswegen würde ich sagen, aus meiner ordnungspolitischen Sicht, mit meiner ordnungspolitischen Brille haben wir schon lange keine Marktwirtschaft mehr und das äußert sich dann in geringen oder negativen Wachstumsraten und in wachsender Verteilungsungerechtigkeit. Also viele schreiben ja die wachsende Verteilungsungerechtigkeit der Marktwirtschaft zu. Ich würde es anders sagen, die Verteilungsungerechtigkeit wächst, weil wir eben grundlegende marktwirtschaftliche Prinzipien außer Kraft gesetzt haben.
Da würde ich Ihnen zustimmen. Und was wir jetzt beschrieben haben, ist ja ein eher düsteres Bild der Zukunft und auch der, wie die Märkte weiter funktionieren, Staatskapitalismus haben wir erwähnt, Inflation. Das Problem ist nur, was ich auch sehe, ist, dass die Incentives, die Anreize innerhalb des Systems sind so gesetzt, das tatsächlich einfach weiterzutreiben. Also ich sehe eigentlich nicht, dass jetzt jemand hergeht und sagt, wir reißen den Karren, rum und fahren wieder in die andere Richtung. Und deswegen meine Frage, wäre es da nicht eine Möglichkeit, einfach ein neues System unter anderen Regeln aufzubauen, daneben zu setzen und beide Systeme parallel laufen zu lassen und den Menschen die Wahl zu geben, auch langsam zu wechseln, weil einen Crash wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja nicht, dass jetzt irgendwie, wir wissen ja nicht, was passiert beim Crash. Also in meinen Augen, das Beste, was passieren kann, ist, du baust ein neues System auf und wechselst langsam rüber. Und das ist jetzt meine sehr, sehr lange Einleitung zur Frage, was halten Sie denn von Bitcoin?
Naja, da engen Sie die Diskussion jetzt ein bisschen ein aufs Geldsystem. Ne?
Fair, ja.
Ich habe vom Wirtschaftssystem gesprochen und da gibt es aus meiner Sicht nur zwei Ecklösungen. Ich habe eine Planwirtschaft und ich habe eine Marktwirtschaft. Und wenn ich jetzt so die Wirtschaftshistorie betrachte, dann bewegen wir uns immer zwischen den beiden hin und her. Also historisch gesehen geht es natürlich, sind diese Trends sehr, sehr persistent. Ich bewege mich entweder in Richtung Marktwirtschaft oder dann Stück für Stück auch wieder Richtung Planwirtschaft. Und ich glaube, jetzt ist historisch gesehen, je mehr man sich in Richtung Planwirtschaft bewegt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl der unzufriedenen Menschen wächst. Und dann haben wir auch so einen inhärenten Hebel, der dazu führt, dass dann auch wieder irgendjemand kommt, der Reformen macht und den Hebel wieder rumreißt. Ne? Und dann kommen oft die Reformen sehr schnell, dann stellt man wieder um auf Marktwirtschaft und dann ist wahrscheinlich schon wieder Startpunkt gesetzt, das Ganze wieder Stück für Stück aufzuweichen. Ja? So könnte man sich das vorstellen. Margaret Thatcher war zum Beispiel eine sehr prominente Persönlichkeit, die das Ruder rumgerissen hat, auch Ludwig Erhard, und wir haben natürlich was Ähnliches mit dem Zusammenbruch der mittel- und osteuropäischen Planwirtschaften erlebt. In den USA könnte man auch Ronald Reagan und Paul Volcker so einordnen. So, und jetzt sind wir beim Geldsystem, ja. Ich glaube schon, dass wir herausgearbeitet haben, dass das Geldsystem natürlich auch zentral für die Funktionsweise einer Marktwirtschaft ist. Ja, also Walter Eucken hat klar gesagt, es gilt das Primat der Währungspolitik. Das Rückgrat einer Marktwirtschaft ist eine stabile Währung. Ja, und warum ist das so? Weil eine stabile Währung eben dafür sorgt, dass die Preise stabil sind. Das heißt, Knappheiten, wenn gut knapp ist, dann sind die Preise hoch, und wenn gut vielfach verfügbar sind, dann sind die Preise geringer. Also diese Knappheiten, die werden sehr gut angezeigt, und damit kann die Produktionsstruktur, das, was Unternehmen produzieren, dann auch entsprechend angepasst werden. Und wenn das eben nicht der Fall ist, wenn viele Staatsausgaben jetzt über die Notenpresse finanziert werden, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Unternehmen ihre Tätigkeit jetzt nicht mehr darauf ausrichten, möglichst effizient zu produzieren oder möglichst innovative Güter zu produzieren, sondern über Lobbyismus jetzt irgendwelche Zuwendungen vom Staat abzugreifen. Und das können große besser als kleine. Und deswegen würde in so einer zentralbankfinanzierten Staatswirtschaft würden die großen Unternehmen immer auf Kosten der Klein- und Mittelunternehmen wachsen. Ne? Und das widerspricht dann den Grundprinzipien der Marktwirtschaft, die einfach sagen, wir brauchen offene Märkte und jeder hat gleiche Wettbewerbsbedingungen. Ja? Also das Geldsystem ist im Wesentlichen das Rückgrat eines Wirtschaftssystems, oder eine stabile Währung ist das Rückgrat eines marktwirtschaftlichen Systems. Und wir haben ja auch herausgearbeitet, dass die Währungen nicht mehr stabil sind. Man kann die Währungsstabilität natürlich mit unterschiedlichen Inflationsindikatoren messen, aber immer mehr Inflationsindikatoren zeigen an, dass die Währungen nicht stabil sind, diese Papierwährungen. Und deswegen geht das Vertrauen verloren. Und wir beobachten jetzt, also wir haben jetzt Bitcoin angesprochen, dass alternative Währungen entstehen. Die entstehen nicht zufällig. Die entstehen aus meiner Sicht, weil das Vertrauen in die Papierwährungen schrittweise verloren geht. Die Menschen suchen insbesondere nach alternativen Wertanlagemöglichkeiten. Und den Bitcoin, den zeichnet es aus, dass er ein glaubwürdiges Knappheitsversprechen hat. Also die Anzahl der Bitcoins wächst zwar noch, aber es ist ein glaubhaftes Limit hier von 21 Millionen Bitcoins. Und damit hat der Bitcoin natürlich den Papierwährungen was voraus, weil die Menge der Dollars und der Euros und anderer Währungen, die wächst ja immer weiter und deswegen geht auch die Glaubwürdigkeit in die Stabilität dieser Währungen verloren. Also wir haben jetzt sowas, was Friedrich August von Hayek als Währungswettbewerb bezeichnet hat und Hayek würde jetzt auch prognostizieren, dass in dem Wettbewerb die Währung siegen wird, die das Vertrauen gewinnt und aus meiner Sicht wird die Währung das Vertrauen gewinnen, die das glaubwürdigste Knappheitsversprechen hat. Und das war früher Gold, das kann jetzt auch Gold sein oder kann jetzt auch Bitcoin sein. Der Trend geht auch trotz der starken Volatilität von Bitcoin und Gold durchaus aus meiner Sicht in diese Richtung. Und damit ist Bitcoin, und damit komme ich jetzt dem nahe, was Sie andeuten, in gewisser Weise auch ein Sanktionsmechanismus für die Geldpolitiken. Also je mehr Leute gerade in der Wertaufbewahrungsfunktion aus den traditionell etablierten Papierwährungen in den Bitcoin wechseln, desto mehr werden natürlich auch die Inflationsraten steigen und desto mehr wird natürlich auch und desto schneller wird dann das Vertrauen in diese Währungen verloren gehen. Also aus dieser Sicht ist Bitcoin jetzt ein sehr, sehr wichtiger Sanktionsmechanismus gegen zu oder sehr expansive Geldpolitiken. Und die Frage ist, wie endet das dann?
Das wissen wir nicht und wir trauen uns da jetzt auch keine Prognose abzugeben, aber es ist schon möglich, dass so ein Sanktionsmechanismus dazu führt, dass auch die Notenbanken dann das zum Anlass nehmen, um ihre Politik zu überdenken, oder? Also das wäre ja auch die Idee bei Gold zum Beispiel. Also das mit dem Sanktionsmechanismus wäre in der alten Denke unter Anführungszeichen Gold. Nur Gold ist nicht, ich bin ein großer Goldfan, aber Gold ist nicht digital und hat nicht diese Netzwerkeffekte, die Bitcoin erzeugen kann in der internationalen. Und man kann es auch im Alltag natürlich nicht so gut einsetzen. Deswegen vielleicht Bitcoin. Aber ist es möglich, Ihrer Meinung nach, dass wir vielleicht dadurch eine Disziplinierung der Notenbanken sehen und dann vielleicht auch jetzt haben Sie gesagt, wir gehen Richtung Planwirtschaft, dass Bitcoin vielleicht dabei hilft, dass wir wieder in die andere Richtung gehen?
Ja, das ist ein schönes Szenario, ne? Also man kann in Szenarien denken, also wie Sie schon sagen, wir wissen nicht, in welche Richtung das geht, weil wirtschaftliche Akteure auch immer ihre Handlungsweise anpassen. Und das können wir nicht zu 100% prognostizieren. Aber Szenario ist eins, es geht immer so weiter und wir haben irgendwann eine Hyperinflation wie in Venezuela und dann brauchen wir eine andere Währung. Entweder hat sich dann Bitcoin schon als Weltwährung etabliert oder wir machen eine Währungsreform, wie wir das 1948 hier in Westdeutschland gemacht haben, sicherlich auch in Österreich. Oder alternativ, je mehr die Inflationsraten jetzt steigen, auch weil die Papierwährungen, die sogenannten Fiat-Währungen jetzt an Vertrauen verlieren, die Menschen immer mehr aus diesen Papierwährungen raustauschen in alternative Anlagemöglichkeiten und Währungen wie Bitcoin. Und dann wäre Bitcoin einfach ein Sanktionsmechanismus, weil dann sich die Einsicht durchsetzen würde, dass man wieder stabile Währungen braucht und dann würden vielleicht auch die Entscheidungsträger in den Zentralbanken wieder mit anderen Persönlichkeiten besetzt, mit einem neuen Paul Volcker beispielsweise oder in Deutschland mit einem neuen Herrn Schlesinger oder ähnliches und dann würde man zurückkehren zu einer Währungsstabilität.
Merken Sie das im Alltag, dass das Thema Bitcoin wächst bei Ihren Studentinnen und Studenten zum Beispiel? Also merken Sie, dass das junge Menschen besonders anspricht oder bin ich da noch zu weit sozusagen voraus?
Also wir haben jetzt im Wintersemester ein Seminar über Währungswettbewerb gemacht und da spielten natürlich auch diese Kryptowährungen eine wichtige Rolle. Also ich würde sagen, dass sich nicht alle für das Thema interessiert hatten. Also wir hatten auch zwei Seminare angeboten, eins über die Globalisierung und eins über Währungswettbewerb. Und es ist nicht so, dass alle unbedingt Währungswettbewerb machen wollten, aber die im Seminar waren, die wussten auch viel über Bitcoin, also die konnten auch mitdiskutieren. Und die haben sich auch sehr für den Themenbereich interessiert. Und ich selber auch festgestellt, dass wir zusammen in der Diskussion auch viele Erkenntnisse gehoben haben, die ich jetzt persönlich noch nicht hatte, obwohl ich eigentlich jetzt hier in den sozialen Netzwerken und so auch täglich die Diskussion über die Kryptowährungen verfolge.
Also was war das zum Beispiel? Können Sie mir ein Beispiel nennen, was Ihnen da so aufgegangen ist?
Also zum Beispiel haben wir diskutiert Geldpolitik bei Bitcoin. Ja, also wie würde Geldpolitik funktionieren mit Kryptowährungen oder wie würde Geldpolitik funktionieren, wenn wir jetzt eine Zentralbank, eine digitale Zentralbankwährung hätten? Die Zentralbanken versuchen ja jetzt digitale Zentralbankwährungen zu forcieren als Gegenstück zu den Kryptowährungen, um zu verhindern, dass die Nutzer jetzt aus dem Dollar und dem Euro in den Bitcoin abwandern oder in andere Kryptowährungen, ja. Und dann tun sich ganz neue Themenbereiche auf. Also wenn wir sagen, wir haben jetzt eine digitale Zentralbankwährung, wie würde die Geldpolitik unter der digitalen Zentralbankwährung funktionieren? Und wie würde das dann im Zusammenspiel auch mit den privaten Kryptowährungen funktionieren?
Also digitale Zentralbankwährungen, das ist wirklich ein Thema für sich. Also da würde ich Sie gerne nochmal einladen, dass wir über das sprechen, weil da können wir, glaube ich, auch eine Stunde darüber sprechen. Aber ja, also auf jeden Fall, Sie haben am Anfang erwähnt, die Zinsen werden immer weiter gesenkt, nicht? Und offenbar ist das auch ein wichtiger Punkt, dass irgendwann kann ich die Zinsen nicht mehr senken, wenn die Leute in Cash gehen müssen können, also muss ich Cash irgendwie loswerden. Und da ist Bitcoin natürlich eine Alternative. Das heißt, ein Seminar über Währungswettbewerb finde ich faszinierend, dass das bei Ihnen gegeben hat. Gibt es da Ergebnisse? Also am Ende des Tages haben Sie dann beschlossen, wer gewinnen würde?
Ja, das Ganze ist fahrtabhängig. Ne? Wir haben immer Aktion und Reaktion. Im Moment stehen die Karten ganz gut, dass die Nachfrage nach den Kryptowährungen weiter steigen wird, dass insbesondere Bitcoin an Popularität gewinnen wird. Ja. Allerdings müssen wir auch immer in Betracht ziehen, dass sich ja der geldpolitische Kurs der großen Zentralbanken ändern kann. Ja. Also die Fed hat jetzt zum Beispiel entschlossene Zinserhöhungen angekündigt, wenn sie die so durchziehen kann, ohne große Turbulenzen auf den Finanzmärkten und so, da gibt es auch Einschränkungen, dann wird das weltweite Währungsmonopol sicherlich beim Dollar verbleiben. Wenn das jetzt dieser Ausstiegsversuch scheitert, dann kann es natürlich durchaus sein, dass die Kryptowährungen weiter an Popularität gewinnen und vielleicht ist es dann auch eine Option für die großen Emittenten der Fiat-Währungen, der Papierwährungen, dann vielleicht auch zu versuchen, Kryptowährungen zu verbieten. Ja, und dann werden die Karten nochmal ganz neu gemischt.
Gut, das ist auch ein Thema, das wir jetzt komplett ausbreiten könnten. Es gibt da schon erste Schritte, die vor allem aus den Notenbanken. Die russische Notenbank hat gesagt, wir würden es gerne verbieten. Eine Woche später sagt Putin, machen wir nicht. Jetzt hat die ungarische Notenbank gesagt, wir sollten es verbieten. Ich weiß nicht, ob es da schon Reaktionen gab, aber es hat sich bisher nicht wirklich durchgesetzt. Also die in Nigeria war es kurz verboten, das hat auch nicht funktioniert. Aber vielleicht, um auch zum Schluss zu kommen, noch zwei kurze Fragen. Ist es nicht auch logisch, dass die jungen Leute, Sie haben vorher beschrieben, ja, Vermögensaufbau nicht mehr möglich, Immobilien nicht mehr möglich, sozialer Aufstieg immer schwieriger. Da ist es doch logisch, dass sich die jungen Leute auf diese neuen Dinge stürzen, auf die digitalen Dinge stürzen. Es ist ja nicht nur Krypto, es ist nicht nur Bitcoin, es gibt ja auch die Meme-Stocks und 100 andere Dinge, wo die Leute versuchen, Geld zu verdienen, vielleicht instinktiv auch. Aber dass da quasi, oder ganz salopp gesagt, haben wir es hier mit einem kleinen Jugendaufstand fast zu tun, den wir jetzt so gar nicht nennen derzeit.
Also was ich durchaus sagen würde, ist, dass die junge Generation natürlich zu den Verlierern dieser Geldpolitik gehört. Ja, weil das Wachstum wird gelähmt, damit geht das Potenzial für Lohnerhöhungen verloren. Die Einstiegslöhne heute sind lang nicht mehr so hoch wie vor 10, 20, 30 Jahren. Gleichzeitig steigen die Preise an den Ladenkassen. Und die Aktien- und Immobilienpreise steigen. Also es ist für die jungen Leute auch sehr, sehr schwer geworden, jetzt ein Eigenheim für die Familie zu erwerben oder Ähnliches. Mhm. Ja. Und dann suchen die natürlich nach Alternativen. Also gerade wenn sie eine Wertanlage machen wollen, wenn sie ein bisschen was wenigstens gespart haben, auf dem Sparkonto das liegen zu lassen, ist nicht sehr sinnvoll aufgrund der hohen Inflationsraten. Immobilien sind zu teuer. Autos sollen sie auch keine fahren. Ja, wo bringen sie ihr Geld hin? Und da bietet sich eigentlich Bitcoin an. Es ist glaubwürdig. Es ist wertstabil und ich kann Wertsteigerungen erwarten und ich kann auch kleine Beträge anlegen. Ich glaube, auch das kommt jungen Leuten entgegen, die natürlich auch sehr viel mehr digital affin sind. Also die wissen, mit ihren iPhones umzugehen und die wissen auch, mit digitalen Equipment umzugehen, im Gegensatz zu älteren Leuten, die dann vielleicht eher Gold halten, ja. Mhm. Also aus dieser Sicht kommen natürlich diese Kryptowährungen den jungen Leuten sehr, sehr stark entgegen. Und vielleicht wissen sie es gar nicht, aber implizit tragen sie dann vielleicht auch dadurch zu einer Veränderung des Systems bei.
Haben Sie selbst Bitcoin?
Ich habe selbst Bitcoin, ja.
Seit wann?
Nein, wissenschaftlich interessiert mich das. Ja. Wenn ich jeden Tag über Bitcoin rede, dann muss ich auch Bitcoin haben. Ich muss ein bisschen verstehen, wie Bitcoin funktioniert, wie ich das handhaben kann. Für mich auch selbst, ich bin jetzt auch schon, gehört zur älteren Generation, war der Einstieg nicht so ganz einfach. Aber learning by doing, und ich sehe durchaus auch Bitcoin als eine spannende Vermögensklasse. Und ich lerne auch mit. Also ich hatte jetzt vor ein paar Wochen hatte ich ein interessantes Erlebnis. Ich habe einen Beitrag geschrieben für einen US-amerikanischen Blog und die haben dann plötzlich gesagt, ja, sie wollen mir eine kleine Summe dafür überweisen. Und dann war die Frage, wie geht's über den traditionellen Bankenweg? Und da sind natürlich die Transaktionskosten sehr hoch. Die hätten fast die ganze Summe aufgefressen. Und da habe ich gesagt, überweise mich doch über Bitcoin. Ja, und dann habe ich meine Bitcoin-Adresse geschickt und 5 Minuten später hatte ich den Betrag auf meinem Konto. Also es war für mich eine spannende Erfahrung, weil ich zum ersten Mal auch so Zahlungen peer-to-peer erlebt habe, und das ist, glaube ich, auch wichtig, um zu wissen, über was man eigentlich redet.
Absolut, und ich glaube, wir unterschätzen oder überschätzen auch, dass das klassische Finanzsystem, das klassische Geldsystem, was den Digitalisierungsgrad betrifft, diese ganze Friction, die da drin ist, die Grenzen, die Gebühren, die Dauern, das ist ja alles nicht mehr zeitgemäß. Also, alleine die Tatsache, dass die Börsen Samstag und Sonntag geschlossen haben, damit die Wall Street Banker in die Hamptons fliegen können mit dem Hubschrauber, das ist ja absurd. Also das kann man ja auch einem heute 20-Jährigen gar nicht mehr erklären. Und Bitcoin hat das nicht, dieses Problem. Wir hatten jetzt sogar die Phase vor dem letzten Abverkauf, hat Bitcoin ja sogar quasi den Börse-Crash, war es kein, aber die Korrektur ja vorweggenommen als quasi Canary in the Coal Mine. Also auch diese Rolle wird es wahrscheinlich stärker spielen.
Also es ist mir auch schon aufgefallen, dass beim Handel von Bitcoin keine Zeiteinschränkungen gibt, wie es, während es das für andere Vermögensklassen schon gibt. Ja.
Das ist interessant. Ja. Herr Professor, wir könnten hier wahrscheinlich noch eine Stunde sitzen und ich würde das gerne auch machen, aber ein anderes Mal. Ich danke Ihnen vielmals für ein tolles und faszinierendes Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, Herr Jelch, vielen Dank für die Einladung und ganz schöne Grüße ins schöne Wien.
Hallo liebe Leute, hier ist Community Manager Luca. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir freuen uns sehr über viele Likes und Sterne bei Apple, Spotify und allen anderen Plattformen. Schickt uns unsere Fragen, Hinweise und kreative Beleidigungen an hallo@wasbitcoinbringt.com und besucht uns auf YouTube, denn jede Folge erscheint auch als Video. Liebe Grüße aus Wien. Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.